Hallo, mein lieber Boris.
Hallihallo und fröhliche Weihnachten, denn heute ist Aufnahmetag und der 26. Dezember.
Ja. Hast du schöne Weihnachten gehabt bis jetzt?
Ja.
Du hast ja dieses Kindheitstrauma. Hast du das weg?
Nein, das war, also das ist ja dann immer, das ist ja nicht wirklich, also das ist nur immer, sobald Dezember wird, ist es so irgendwie grau. Wenn es dann so ein Wetter ist wie heute, ne? Also wir haben 2 Grad, wir haben Nieselregen, es ist komplett den ganzen Tag dunkel. Das geht mir so dermaßen, drückt mir so dermaßen aufs Gehirn, Wahnsinn. Aber ich habe, und da könnte ich jetzt fast sagen, ich hätte mich vorbereitet mit einem Buchtipp, ich habe etwas geschenkt bekommen, was mich wahrscheinlich über die, wie soll ich sagen, nächsten Monate aufrechterhalten wird.
Ach, jetzt bin ich gespannt. Lass sehen. Ui, das war ein Wälzer. Ach, wie schön, Donald Duck. Sind das alle Ausgaben?
Nein. Ich habe alle Ausgaben, also ich habe alle Donald Duck-Geschichten von Karl Barks. Die stehen hier oben im Regal. Das ist ungefähr 1,50 Meter in so dicken Büchern, so einem Sammelband, so ein amerikanischer ist das. Limited Edition, bla bla bla. Und das hier, dann habe ich vom Grafen zu sein Wittgenstein den goldenen Donaldistenband, weil wir beide sind im Donaldistenverein. Und jetzt habe ich eben, und das ist neu dazugekommen, dieses wunderbare Werk. Und zwar ist das die ultimative Chronik. Und was hier zum Beispiel drin ist, und jetzt kannst du mal sehen, was man alles bei uns aus Amerika lernen kann. Pass auf. Was ja keiner weiß, von den Leuten, die zuschauen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand weiß, wie Donald Duck mal ausgesehen hat.
Ach.
Alle denken ja, sie wüssten, wer Donald Duck ist und wie der aussieht und so. Aber es ist, der Donald Duck ist hat eine für dramatische Wandlung mitgemacht. Ich darf das mal hier zeigen. Es ist auch schwer, das Buch.
Zu Höhe halten. Ach, guck mal, ja.
Siehst du, das weiß doch keiner.
Nein. Nein.
Und das Tolle ist das, wenn man dann was lernen will, auch über Comiczeichnen und so, da sind dann drin zum Beispiel die von Karl Barks damals ersonnenen, warte mal, wo habe ich das denn? Also es gibt dann genaue Anweisungen, wie so ein Donald auszusehen hat und wie der sich in welchen Situationen wie verhält, wie der guckt, in welchen Proportionen der, also da sind haufenweise Skizzen drin sozusagen, die nie veröffentlicht wurden.
Also der hat tatsächlich einen festen Charakter, wo man genau
weiß. Also ich bin zum Beispiel deswegen ja auch bekennender Donaldist, weil ich selber eigentlich, Donald Duck ist eigentlich ein großes Vorbild von mir, weil es gibt einen, der immer, egal was passiert, gut gelaunt nach vorne marschiert, hochoptimistisch, schwer engagiert, ja, trotz allen widrigen Umständen und den ganzen schäbigen Erfahrungen und dann einfach immer weitermacht.
Ja.
Und Dr. Erika Fuchs, die berühmte Texterin, die ja sozusagen Donald Duck ins Deutsche übertragen hat, hat ihm noch mit ihrer Sprache noch eine zusätzliche Dimension sozusagen verliehen, die ihn noch mal zu einer ganz anderen Figur macht. Ich sag mal, so ein typisches Donald Duck-Erlebnis habe ich hier eine der traditionell wichtigsten Geschichten. Ich probiere mal den Bildschirm entsprechend auszurichten. Da sieht man das. Also
ja.
Kannst du das erkennen? Er baut... Ja.
Er baut diesen Klappstuhl auf, mit dem wir alle schon mal gekämpft haben.
Wir kennen das alles, ne?
Ja.
Kannst du sehen bis zum Ende?
Ja. Also er tritt dann dagegen vor Wut und dann baut er sich selber auf. Ja. Sehr schön. Das ist Optimismus pur.
Ja. Und das ist halt, also da ist so viel zum, wie soll ich sagen, zum Stöbern drin, da sind so viel auch, also ich sag mal, ganz viele Skizzen, eben Originalskizzen von Karl Barks. Also der Karl Barks ist der praktisch Donald Charakter gegeben hat. Und das ist wirklich ein wunderbares Werk, was mich über die nächsten, ja, wahrscheinlich Monate, wenn nicht Jahre, aufrechthalten wird. Egal, was uns passiert. Und ich glaube, auch am Wahlabend werde ich einfach genug Donald Duck lesen, um dann entsprechend aufgestellt zu sein für alle Ergebnisse.
Ja, das ist fast etwas Wichtiges. Du musst noch andere was suchen. Ja, also, hast du auch dieses Geschenk bekommen von, wie heißt sie jetzt? Moment, muss ich mal eben raussuchen. Von Nadine Hofstetter.
Ja.
Das finde ich ja interessant, eine Duftreise zu machen.
Ja, finde ich auch hochspannend. Also wirklich eine hochspannende Idee. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil das ist ja eigentlich Weihnachten ist ja, ich rumpel gerade ein bisschen rum, weil ich muss dieses Werk wieder in seinen Karton packen. Es ist alles nicht so einfach gemacht, wie man sich das denkt. So, jetzt ist es drin. Ach, es ist heute ein bisschen Action-Podcast. So, guck mal, weil es ist nämlich dann auch noch in so einer herrlichen
Schutz. Ach, schön, ja. Sehr gut.
So, das war der Buchtipp des Jahrhunderts.
Ja, sehr schön. Da hat man auch ein Jahrhundert dran zu tun. Und zwischendurch kannst du dann dich hier dran beteiligen.
Ja, genau, das habe ich nämlich auch, habe ich auch bekommen. Und das ist, da gibt es ja diese lange Anweisung. Vorsichtig, die ist, muss man, die ist ein tiefer sozusagen. Ja, siehst du?
Das ist schon interessant.
Es ist sehr interessant. Die magische Wirkung von Düften.
Ja, das ist eine tolle Sache. Also, liebe Nadine, falls du zuschauen solltest, ist es angekommen. Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns.
Herzlichen Dank.
Und ja, das macht wirklich irgendwie, es öffnet so ein bisschen die Sinne, dass man eben mal abschaltet und versucht rauszukriegen, was ist das denn für ein Duft und was macht der mit mir? Das ist ja eigentlich wichtig. Es geht ja nicht unbedingt darum, rauszukriegen, was das für ein Duft ist, sondern was der mit mir macht, was weckt das für Sehnsüchte und was weckt das für Gedanken? Das ist sehr interessant.
Ich meine, wir kennen das ja mit klar zu identifizierenden Sachen. Zum Beispiel bin ich am ersten Weihnachtstag war ich joggen und zwar in der Mittagszeit, also jetzt der traditionell deutsche Mittagszeit, 13 Uhr so inzwischen, 12 und 13 Uhr. Und dann roch es überall nach den Enten, nach den Gänsen, nach den Puten und so. Das macht ja, da macht der Geruch ja auch was mit einem. Und im negativen Bereich immer, wenn es nach Scheiße riecht, riecht es nach Scheiße. Also ja, da irgendwo Scheiße, das ist einfach so.
Ach ja. Ja, wir hatten ja zu Weihnachten jetzt Besuch, die beiden Omas. Ich muss immer daran denken, an dieses Theaterstück, was es mal vor Jahren gab. Wer nimmt Oma?
Ja.
Und wir haben die beiden Omas gehabt und das war sehr schön. Meine Mutter hat tapfer durchgehalten. Ich plaudere jetzt hier aus dem Nähkästchen, aber es ist egal. Denn das wird bestimmt auch den einen oder anderen Zuschauer vielleicht auch mal trösten, dass ihm sowas auch mal passiert. Das ist mir übrigens auch. Meiner Mutter ist die Prothese gebrochen. Und das ist natürlich total scheiße.
Ja.
Einen Tag vor, also Heiligabend morgens.
Nein.
Und das heißt, dann kannst du ja wirklich nur noch die Hälfte essen. Das geht einfach gar nicht.
Ja, du musst das vor allem vorkauen lassen.
Ja. Und aber sie hat tapfer durchgehalten. Ich musste nichts pürieren. Ich habe gesagt, ich kann dir das alles pürieren. Aber der Witz ist, mir ist das ja auch schon mal passiert vor einer Premiere, und zwar zweimal. Ja. Jeweils eine Premiere. Immer der Abend im Eimer Hoppe ist mir das gerissen. Und ich habe das mal einmal dann, Jörg Knör hat mir seinen Zahnarzt gesagt, dann zu dem bin ich dann noch hingefahren, auf dem Samstagnachmittag oder so. Und der hat sich dann angeguckt, wie ich das verklebt hatte. Ich habe das mit Gaffertape, für was man auf der Bühne benutzt, Sekundenkleber und Nagellack oben drüber. Da hat der Zahnarzt gesagt, das haben Sie so schön geklebt, behalten Sie das so drin, wie das drin ist. Ich nehme das nicht wieder raus, das kriegt keiner jetzt besser hin und wir auch nicht. Wir haben kein Labor und so. Und was ich interessant finde, ist, dass es einfach kein Labor gibt. Wenn Feierabend ist, ist Feierabend und es gibt kein Labor. Stell dir mal vor, meine Mutter ist damit gut zurechtgekommen, sie hat die Prothese unten, die sie hat. Und das konnte sie rausnehmen und manchmal fällt ja das Gesicht dann so zusammen. Ja. Und das war bei ihr überhaupt nicht. Also die sah völlig normal aus. Wir waren auch im Michel und haben da an der Christmesse teilgenommen. Und das konnte man alles machen. Es war halt nur, dass es halt nicht so war wie gewohnt und dass sie eben halt nicht so gut essen konnte, aber trotzdem irgendwie alles gegessen hat. Aber stell dir mal vor, du heiratest auf dem Sonntag. Du hast alles organisiert und dann fallen dir die Zähne runter und die brechen kaputt. Dann stehst du da.
Deswegen heiraten viele Menschen, wenn sie jung sind, glaube ich auch, dass ihnen das nicht passiert.
Und also das ist ein Argument dafür.
Ja, ja. Die andere Schwierigkeit ist einfach, ich weiß nicht, also früher, ich würde behaupten, ich bin mir nicht sicher natürlich, ein unsicheres Terrain. Ich glaube, früher gab es auch an Feiertagen diesen Service. Ich glaube sowieso, dass es früher alles auch an Feiertagen gab, was es heute nicht mehr gibt. Ich glaube sowieso, dass es grundsätzlich mal, also wenn du heute zum Arzt willst, unter 3 Monaten gehst du ja, egal was du hast, nicht raus. Bis dahin ist ja alles, was du an Wunden hast, schon entweder wieder weg oder vereitert oder sonst irgendwas. Ich glaube, da ist stimmt auch mit der Infrastruktur was nicht. Und in der Großstadt, überleg mal, wir sind ja in Hamburg, wir sind ja jetzt nicht in Umballabumba.
Und es ist nicht, dass ich es nicht versucht habe. Ich habe alles versucht. Aber es war nicht zu machen. Ich habe dann irgendwo einen Termin bekommen und ich war total glücklich. Bei uns hier in der Nähe, ja, kommen Sie mal eine halbe Stunde vorbei, da kümmern wir uns drum. Und dann waren wir gerade angezogen und gestiefelt und gespornt. Und dann rief die an und sagte, sie müsste sich entschuldigen, das Labor hätte überhaupt nicht auf. Und sie müsste, und das war natürlich dann, oh Mist.
Ja.
Aber wir haben es hingekriegt. Meine Mutter hat im Blockhaus dann eine Suppe gegessen, das war dann auch gut. Wir sind nämlich dann ins AEZ gefahren, einen Tag vor Weihnachten, und haben AEZ einen Bummel gemacht, das war sehr schön. Und dann sind wir zu Blockhaus essen gegangen, und das haben wir schon öfter gehabt in diesem Podcast. Ich liebe Blockhaus, das war einfach schön. Wir haben einen ganz gemütlichen Platz gekriegt da am AEZ, da schräg gegenüber. Und das ist super Essen, tolle Kellner, super Atmosphäre. Sie haben es ja neu renoviert. Und trotzdem sieht es aus wie vorher, was ich sehr schön finde. Es ist einfach Blockhaus ist Blockhaus. Also
ja, und das jetzt muss man noch für die Menschen, die es nicht wissen, sagen, das AEZ ist das Alstertal-Einkaufszentrum, was die wenigsten Nicht-Hamburger wissen. Die Alster ist nicht etwa ein zweigeteilter See, sondern ein klitzekleiner Fluss, der im Inneren der Stadt aufgestaut wurde künstlich. Und der Oberlauf der Alster, der ist hier oben bei uns, wo wir wohnen. Und wo ich habe früher tatsächlich mal, als die Alster noch, da ist die Alster so breit, da habe ich mal gewohnt, an der Mellingburger Schleuse in der Gegend. Und und im Alstertaler Einkaufszentrum, ein Einkaufszentrum, das es schon ganz lange gibt, das immer wieder erneuert wurde, gehört zum Otto-Konzern, glaube ich, wenn ich recht informiert bin. Und die haben eigentlich eine sehr schöne Auswahl an Läden, denen scheint es auch allen noch halbwegs gut zu gehen. Da gibt es auch keinen Leerstand, sondern irgendwie scheint das AEZ, da scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Und daneben gibt es eben das schöne, also gegenüber gibt es das schöne Blockhaus, und dann gibt es daneben gleich das Del Favero, ein wunderbares italienisches Restaurant mit einer großen Karte, die auch Sushi beinhaltet und deutsche Traditionsgerichte. Und das Tolle ist bei dem Laden, alles lecker. Große Karte heißt ja meistens nicht so gutes Essen. Nein, genau. Picobello Essen.
Apropos große Karte, einen Tag bevor wir im AEZ waren wir beim Mongolen. Warst du mal bei so einem Mongolen mit Buffet? Nee.
Ich kenne nur da immer das, da gibt es immer All You Can Eat beim Mongolen.
Da ist hier in Hummelsbüttel einer. Da sind wir gewesen, und ja, das mache ich nicht mehr so gerne, weil man da einfach, es ist einem einfach schlecht, weil man immer mehr isst, als man eigentlich essen will. Und ich glaube, es ist auch sehr Glutamat und so. Aber ich habe ein bisschen bedächtig gegessen und habe auf mich geachtet. Und auch das ist zu empfehlen, das ist wirklich eine tolle Sache. Es ist ein tolles Buffet, die haben auch Sushi, und du kannst ja auch Essen selber zusammenstellen und das abgeben, und dann bringt dir das ein Roboter an den Tisch. Das war auch sehr schön. Und am Heiligabend gab es bei uns Gänsekeule und Rotkohl, Kartoffeln und Knödel.
Selbstgemacht Rotkohl?
Nein, meine Frau holt immer von
Kühne.
Nein, es gibt eine andere Firma, Fatmann. Keine Ahnung.
Sonnenwassermann.
Was?
Sonnenwassermann.
Nein, das nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass meine Mutter gesagt hat, seitdem meine Frau ihr diesen Geheimtipp gegeben hat, würde sie den auch immer kaufen. Ich habe früher Kühne genommen, das war auch gut. Ja.
Also wir machen das immer selber. Traditionell am 23. schneide ich den Rotkohl. Wir machen auch jedes Jahr das Gleiche. Ich schneide 2 komplette Köpfe Rotkohl, schneide das schön klein, versaue die ganze Küche, die ich hinterher mal wieder sauber mache, weil ich kann gut sauber machen tatsächlich hinterher. Ja, und dann freuen wir uns, dann kochen wir ihn schon mal auf, richtig schön, mit Zwiebeln und leicht an und hin und her und ordentlich Wein und Essig und was da noch alles reingehört. Und dann wird das hingestellt und zieht ja bis zum nächsten Tag. Dann wird
genau.
Dann noch mal wieder neu gebacken sozusagen. Und und dann schmeißen wir einen Kopf von den 2 Köpfen praktisch immer weg, wenn wir immer so viel haben, was wir eigentlich brauchen. Obwohl es unglaublich lecker schmeckt, aber wir machen immer 2 Köpfe, weil wir immer denken, einer ist zu wenig. Und ist egal, wir haben wieder einen Topf. Von 2 Töpfen haben wir gemacht, ein Topf ist fast komplett, leider wieder war zu viel. Dann haben wir eine Pute gehabt. Diese Pute war, also wir haben über, ich will jetzt nicht lügen, fast 20 Jahre die Pute immer beim gleichen Biohof bestellt. Und dieses Jahr hat der tatsächlich vorab gesagt, ja, also die Putenqualität, und es wird ja alles teurer und das Essen und die Energie und so, 180 Euro.
Oh.
Was? Für eine Pute 180 Euro? Wie viel Kilo hat die denn? 200? So eine Riesenpute. Nee, wie immer. Also diese 4, 5 Kilo, das kann nicht sein, das ist nicht möglich. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, habe ein bisschen gegoogelt, habe ratzfatz einen gefunden, der knapp unter 100 war. Ich meine, das ist ja schon mal die Hälfte sozusagen, ja. Und auch Bio und alles, dann haben wir den genommen. Und jetzt glaubt man es nicht, aber vielleicht auch Glück, man weiß es immer nicht, aber es war die saftigste, leckerste, krustenkrosseste Pute, die wir wirklich lange, lange hatten. Also war wirklich richtig, richtig lecker dieses Jahr Heiligabend.
Ja, guck mal, also so lohnt es sich dann, wenn man auch mal die Pute wechselt. Also
War ja auch dreimal verheiratet, hat sich
ja,
gelohnt.
Putenwechsel lohnt sich. Ah. Wir haben übrigens, habt ihr auch was gespielt? Wir haben was gespielt. Wir haben erstmal ein Spiel gekauft im AZ. Es gibt ja LOL, LOL gibt es ja als Spiel auch, als
Ja.
Spiel. Und das Interessante war, dass man sich da so ein bisschen reinversetzen kann in die Stars, die dann da so sind, die Promis, die da sind. Ich konnte das nicht spielen. Ich habe mich schon beim Auspacken totgelacht. Ich konnte du darfst ja nicht lachen.
Nein.
Und wir konnten das definitiv nicht spielen. Wir haben dann gesagt, gut, die Omas, wir waren alle so albern, wir haben dann gesagt, das bringt nichts. Das müssen wir mal hier konzentriert, alleine, Valentina, Vanessa und ich, uns mal an den Tisch setzen und nicht lachen müssen und dann das nochmal versuchen. Und dann stattdessen haben wir Stadtland Vollpfosten gespielt. Kennst du
Ja
das?
auch.
Ach, ja auch,
Ja.
ja. Und da geht es über Mogelbegriffe. Wir mogeln da auch gerne mal. Und das
Ja.
Schöne war, mein Ex-Mann war da, Thorsten, der kommt immer
Ja.
zu Weihnachten. Onkel, Tante Thorsten, der kommt immer zu Weihnachten hierher. Und der hat auch mitgespielt und der hat eine neue Sportart erfunden. Und zwar, wir hatten den Buchstaben R und er hat gesagt, Raulen.
Ja, aber kennt doch jeder das berühmte Raulen.
Ich habe gesagt,
Das
was
ist ja eine,
soll
ich glaube, finnische Sportart, die im Wesentlichen darum geht, dass man sich einen Hang runterrollt. Ist doch das, oder?
Nein, er hat
Nein.
gesagt, beim Kraulen macht man so, hat er gesagt, und
Ja.
beim Raulen macht man so. Wir haben so gelacht. Meiner Mutter liefen die Tränen aus den Augen, weil Thorsten ist so furztrocken. Der ist eigentlich gar nicht so lustig. Und der sagt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Raulen gibt's. Raulen gibt's. Und dann größer als ein Elefant mit M. Ich
Ja.
hatte Mars, den Planeten Mars. Der ist größer als ein Elefant.
Ja.
Meine Mutter hatte Monsterhund.
Ja, auch gut. Ich hätte Mietshaus genommen, aber gut. Aber ich muss ehrlich sagen, die haben gespielt. Ich habe nicht mitgespielt, weil ich habe einfach Imagine Dragons. Also erst habe ich Elton John im Dodger Stadion angehabt, das haben wir noch alle zusammen geguckt, da haben die angefangen zu spielen und ich habe Imagine Dragons geguckt. Und da war ich da so begeistert wieder von diesem schönen Konzert in Las Vegas, dass ich beim Spielen nicht teilgenommen habe. Und
Ah.
habe mein Buch gelesen.
Ja, guck.
Ja.
Wo du das sagst, Konzert. Ich habe gestern den Helene Fischer Abend geguckt.
Ja, ich habe da auch mal reingeguckt.
Ich komme mir ganz blöde vor, mir hat das gefallen.
Nee, das muss dir nicht blöd vorkommen. Hast du das davor schon mal gesehen?
Nein, was davor?
Genau, die Sendung gibt es ja schon zum dritten oder vierten Mal, oder
Ja.
wie lange? So, hast du es letztes Jahr auch schon gesehen? Nein.
Nein, nein.
Deswegen hat es dir auch gut gefallen.
Also.
Also, das hat nichts damit zu tun, die Show ist nicht die gleiche, ist eine völlig andere Show, ist alles anders irgendwie, nur mit der Zeit nutzt sich und ich finde, irgendwie ist Helenchen dann auch schon aufgesetzt, aber es war für eine, wie soll ich sagen, für eine schöne Weihnachtsshow war das hochanständiges Programm.
Ja.
Ja. Kann man, okay, ist auch musikalisch und so, alles finde ich alles. Wir waren ja sogar bei Helene Fischer im Konzert mal und das war auch prima. Es war wirklich gut.
Also
Also.
ich fand es auch, ich habe es mal einmal vor Jahren gesehen, da hat sie so ein Konzert in der Kirche gegeben, das fand ich ganz furchtbar. Aber dies hier fand ich wirklich sehr schön. Der ein oder andere Gast, wo man so dachte, naja, Pape
Ja, klar.
Kerkeling war da und der hat aber auch ein sehr schönes Lied gesungen. Nein, also das war ein schöner Abend. Also und ich habe dann gedacht, ach komm, Kai, lass es zu, du wirst halt alt. Für mich war das Fernsehunterhaltung, habe ich nachher zu meiner Frau gesagt, das war für mich Fernsehunterhaltung wie früher Dalli Dalli oder so. So etwas, wo alle vorm Fernsehen sitzen können, weil für jeden war irgendwie was dabei. Also zumindest Mittelalter bis alte Leute. Ich fand es toll. Es hat mir
Fernsehen
gefallen.
aus einer heilen Welt.
Ja.
Hast du denn mitbekommen, was ich gestern gepostet habe?
Ich habe nur heute Morgen vorhin dein Bild gesehen mit der Mitte und der Brandmauer. Das fand ich natürlich sehr gut. Habe
Ja,
mich drüber
aber
gefreut.
nein, pass auf, wenn du bei YouTube reingehst, und gehst auf meine Seite, auf Bobs TV, dann wirst du da ein Dokument sehen, da wirst du dich schlapplachen. Und
Ach so,
zwar
das
war.
habe ich gesehen, das habe ich mir vorhin angeguckt, wie du bei Mensch Meier bist, ne?
Mit Jörg Knör vor allen Dingen. Da war ja Jörg Knör auch. Und da habe ich ihm das geschickt und habe gesagt, mein Freund, weißt du eigentlich, wie lange wir uns kennen? Und meine Kernfrage an ihn war, die hat er bis jetzt nicht beantwortet, warst du denn nach der Show mit Bio auch noch mit im Hotel Timp?
Da waren
Weißt
ja
du?
alle noch im Hotel Tim.
Ja, und pass auf. Und mein Freund Thomas Möller war dabei. Und der Thomas Möller, der hat mich begleitet bei der ganzen Geschichte. Man durfte immer so einen mitbringen als Begleitung und der war mit dabei. Und danach sind wir so alle ins Hotel Timp noch gegangen. Und dann war da eine Transe auf einer mehr oder minder auf einer Europalette, würde ich mal
Ja,
sagen,
genau.
mit zwei Apfelsinenhälften oder einer Apfelsine, die sich da als in ein BH reingestopft hat und sich das angeschnallt hat. Also das war wirklich ganz unterste Kanone. Aber sie hat dann I Will Survive und irgendwie sowas gesungen. Das war hochgradig peinlich. Peinlicher als das war allerdings, dass Bio hat mein Freund Thomas Möller mal ganz gepflegt während der Show erst aufs Bein und dann in die Eier gegriffen. Und ja, das war eine schöne Zeit. Haben wir noch
Ja.
lange drüber gelacht.
Ja, das Hotel Tim war sowieso immer eine Reise wert. Ich bin da gerne reingegangen. Das war Travestieshow, unterste Schiene. Aber die hatten perfektes Licht und perfekten Ton. Und es war sehr lustig. Es war wirklich sehr
Es war
lustig.
sehr voll, es war sehr eng, es war sehr heiß und es war sehr lustig und es war alles immer kurz vorm Eskalieren, das muss man sagen. Ja. Und ich glaube, es ist auch eskaliert, nur da waren wir schon weg. Also Bio war noch da, aber wir waren schon weg.
Ja, ich meine, ich habe das gehört, dass bei Alfred Bioler gerne ins Hotel Tim ging. Das Ding gibt es jetzt nicht mehr. Seit circa 10, 15 Jahren gibt es das nicht mehr. Aber das war sonst immer eine richtige Spelunke. Also das
Eine
war eine
richtige
richtige,
Spielunke.
richtige eine Hafentransenkneipe war das. Wahnsinn.
Der rustikalen Art und ich bin mir nicht ganz sicher, wo das Separé war.
Ja, ich glaube, das gab es oben drüber. Ich glaube, die hatten da
Glaube,
so
ne? Ja.
Hotelzimmer und so, das gab es natürlich auch. Ich war da in meiner Garderobe, die war im Keller.
Ja.
Da ich kannte Kollegen auch, die da gearbeitet haben. Und das war schon immer ein Erlebnis. Man musste immer ins Hotel Tim gehen. Ja, guck,
Ja, und
ansonsten.
ansonsten Weihnachten. Ich habe übrigens auch noch, das war ganz toll. Am besten sind ja die Geschenke, die total sinnvoll sind und mit denen man gar nicht rechnet, weil man zu blöd war, danach zu fragen. Und zwar habe ich auch bekommen zwei Bücher mit einmal Weisheiten aus der ganzen Welt und einmal noch ein Buch mit Besonderheiten aus der ganzen Welt, weil ich ja morgens für meine Sendung immer Zeug brauche. Und da ist ja, ich habe meine ganzen Weisheitenbücher, sind jetzt fast alle durch. Und das habe ich jetzt 10 Mal die letzten Male gesagt, verdammt, den Spruch kennen wir schon und den Weisheitenspruch kennen wir auch schon und so. Und da hat meine Tochter hat mir jetzt dann zwei Bücher geschenkt, die ich jetzt, wo ich das ganze Jahr über schon für morgens Stoff habe. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und diese Überraschungsgeschenke, also mit denen man auch, wie gesagt, gar nicht rechnet, wie zum Beispiel das Donald-Buch, aber auch von Leuten, die kennen mich nur oder uns nur über YouTube. Die aber einfach einem, irgendwie haben sie die Adresse rausgekriegt und dann schicken sie einem was. Ein kleines Päckchen mit Süßigkeiten, eben die Duftgeschichte zum Beispiel, auch fand ich ganz toll. Oder auch einfach so, mal so, guck mal, ne, so Karten. Einfach so Karten mit Attention, please. Und dann mit der Hand hinten drauf geschrieben und so. Da habe ich mich sehr, das freue ich mich auch sehr drüber, wenn jemand sowas macht und sich so viel Mühe macht und dann eben noch so wie früher. Das fand ich sehr schön.
Habe ich auch eine sehr schöne Karte von Dagmar Strong mit einem Text
Ja.
von Wilhelm Busch. Und
Ja.
ich habe, wo du das gerade sagst, ach, habe ich gar nicht hier liegen, schade. Ich hatte so einen schönen Kalender. Ich habe einen Kalender, den habe ich mir aber selber gekauft. Das ist so ein schlechte Laune-Kalender. Da habe ich meiner Frau eine Kerze geschenkt, die hieß Burnout.
Ja, das ist auch gut.
Und der Kalender, das denn hier ist, das ist ja eigenartig. Wo ist denn dieser Kalender? Also, es ist, warte mal, ich muss mal gucken.
Fehlen hinten an der Wand nicht auch Möbel?
Wo? Was?
Und dann fehlen ja auch Sachen an der Wand. Meine Damen und Herren, keiner weiß es so genau, aber in Kais Abwesenheit sind Menschen in sein Studio eingedrungen und haben umdekoriert.
Nein, nein, da ist nichts undekoriert. Ich habe diese, aber der Kalender ist schön. Da sind von 2025, da sind nur im Gegensatz zu den immer gutmeinenden Sprüchen, sind da schlechte Sprüche drauf. Zum Beispiel, träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul.
Ja, weißt du was? Kirsten hat kurz vor Weihnachten noch gesagt, sollen wir es bestellen? Und sie hat es bestellt. Ist noch nicht da, aber hat's, haben wir genau. Aber wir haben die letzten Jahre immer diese aufmunternden Sprüche gehabt. Und ganz ehrlich, also das letzte Jahr war nicht, oder dieses Jahr war nicht so scheiße wie das Jahr davor, aber es war auch scheiße, ehrlich gesagt, mit so
Ja.
vielen Wirren und so. Und jetzt haben wir auch gesagt, wir brauchen was anderes.
Der Weg ist das Ziel. Leider hast du dich verfahren.
Genau. Das sind genau die Sprüche.
Wo ein Wille ist, ist oft kein Weg.
Ja. Aber, und das Ding ist nur das, was mich ein bisschen geärgert hat bei dem Kalender, ist, der hat immer nur einen Spruch pro Woche, glaube ich, ne?
Genau, und das habe ich, darüber habe ich mich auch geärgert.
Aber wir brauchen sowas jeden Tag. Hilft doch nichts,
Genau,
dass
wir.
wir tagelang an einem Spruch festhalten. Was soll der Quatsch?
Ja, sei einfach du selbst. Niemand sonst hat da Bock drauf. Ja, den habe ich bekommen. Und schön ist auch, wenn Leute sich sowas einfallen lassen. Yvonne hat sich was ganz Tolles einfallen lassen. Yvonne hatte mich gefragt, möchtest du denn auch ein Weihnachtsgeschenk? Da habe ich sie mit großen Augen angeguckt und habe gesagt, 600.
Ja.
Habe ich ein Paket gekriegt. Das war genau nummeriert von 1 bis 600.
Ja.
Aber es war dann so nummeriert, sie hatte dann, was weiß ich, eine, so diese Mentos-Dinger, wie wir sind da
Ja.
drin, 20,
Ja.
war dann von Geschenk 1 bis Geschenk 20 war das das. Und so,
Ja.
das war ein ganzer Berg mit Geschenken. Was ich sehr schön fand, war, ich mag ja Düfte, solche Sachen, so Duftsachen. Und da habe ich Weihrauch bekommen von Rituals von ihr und ein Pullover oder ein T-Shirt. Kate Bush hat ja ein Lied ein zweites Mal rausgebracht, dessen Message ist: The world is so loud, keep falling, I find you. Es handelt eigentlich über eine Schneeflocke, die sich den Nacken eines
Ja.
Menschen aussucht und darin landen möchte. Und sie hat aber jetzt gesagt, die Schneeflocke könnte ja auch eine Leuchte sein oder ein Licht sein. Und dieses Licht ist die Hoffnung. Und das landet in einem Kriegsgebiet. Und eine kleine Feldmaus fängt sich diese Hoffnung. Und das T-Shirt von Kate Bush habe ich bekommen. Ist natürlich gefährlich, wenn Kate Bush was macht, mir das schenken zu wollen, weil ich es mir vielleicht selber schon bestellt habe.
Ja.
Aber es hat gepasst.
So ist es richtig. Wir
Ja.
hatten auch was, was sehr schick ist. Und zwar hat, da weiß ich gar nicht mehr, wo kam es eigentlich nochmal her? Ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen. Wir hatten, also vor Weihnachten hat sich jemand bei uns gemeldet und hat auch gesagt, ja, was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Wer war das denn nochmal? Wünscht ihr euch irgendwas zu Weihnachten? Und haben wir gesagt, nee, wir wünschen uns nichts. Und dann haben wir eine Karte bekommen und da stand drauf nichts.
Ah, schön.
Was eine wirklich super, also weil es so einfach ist und weil es trotzdem einem so ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und sowas alles, das fand ich auch sehr schön.
So
Sehr,
was
sehr
ist schön.
kreativ, genau.
Ich versuche es nochmal wieder zu toppen.
Ah, auch sehr schön, eine Lego-Hose.
Ich liebe Rosen. Meine
Ja.
Tochter hat mir Lego-Rosen geschickt zum Zusammenbauen
Das ist super. Das ist
von
eine
Lego.
super, ja, eine
Fand
super
ich auch eine
Idee.
schöne Idee.
Ja. So, dann gibt es ein legendäres Geschenk. Jetzt pass auf, alle Frauen, die hier zuhören, Obacht. Kennt ihr das, wenn man in die Handtasche greift und einen Knall kriegt, weil man nichts findet? Das kennt jede Frau, kennt das.
Ja.
Und je größer die Handtasche, desto schlimmer wird es.
Ja.
Und dann hast du schon so ein Band mit einem Schlüssel, damit du wenigstens das Band irgendwie greifen. Aber wenn du jetzt wirklich mal was suchst, du findest es nicht. Es gibt jetzt ein Licht, das ist so groß. Das legst du, also wie so eine Lampe, aber die ist rund und sieht aus wie ein bisschen wie so ein Puck vom Eishockey. Das legst du in die Tasche und sobald du deine Hand reintust, geht Licht an.
Ach
Du siehst
schön.
alles in der Tasche. Riesenidee, finde ich, aber eine Riesenidee.
Es gibt immer Sachen, an denen man glaubt. Also man kennt schon alles,
Ja.
aber ja, man findet immer noch was. Ansonsten muss ich dir sagen, ach, ich rufe dir jemand immer an. Ansonsten.
Das kann ja auch für uns unterhaltsam sein.
Dritte Mal Spamverdacht.
Ja, trotzdem muss man mal rangehen und muss man sagen, hallo. Das kann man ja, dann wissen wir das alle.
Ansonsten muss ich dir sagen, ich war ja in dem Michel mit meiner Mutter und immer wenn alle Menschen zusammen gesungen haben, kamen mir die Tränen.
Ja. Verstehe ich.
Weil das so ergreifend ist irgendwie. Und wenn alle singen, ihr Kinderlein kommet, dann, das war, und der Michel ist ja auch eine tolle Atmosphäre. Und ich habe mich dann irgendwie auch damit beschäftigt, warum ich denn so dicht am Wasser gebaut habe. Da sind wir beim Jahr. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt die gute Stimmung brechen muss. Aber ich fand dieses Jahr auch furchtbar. Also es war für mich, erfolgreich war es. Es geht alles auf, irgendwie meine Pläne, die ich hatte, und dass ich das Publikum erreiche, was ich auch erreichen will, nämlich nicht diese ganzen Döspöttel, die alle nur mitlatschen und denen alles egal ist, sondern durchaus kritische Leute. Das beinhaltet aber eben auch viel Kampf und viel Streit und viel Gerede hinterm Rücken. Und ich glaube, zum Jahresende ist mir das tatsächlich ein bisschen viel geworden. Dazu noch diese Katastrophe in Magdeburg, das hat mir irgendwie den Rest gegeben. Dieser 9-jährige Junge, der da gestorben ist, und dass man versucht, das jetzt wieder ins Rechte. Jeder, das ist ja auch interessant, dass jeder sagt, das zu instrumentalisieren, das ist unmöglich, aber jeder instrumentalisiert es für sich. Und ich meine, was ist denn überhaupt instrumentalisieren, wenn sowas passiert? Dann sagst du doch deine Meinung dazu. Und
also ich könnte jetzt, ne, ist ja ein unerfreuliches Thema, aber warum nicht? Also ich habe, was ich gemacht habe, ist Folgendes. Ne? Ich habe das, als das passiert ist, habe ich meine Bekannten, die ich so bei den Parteien habe, die ich auch beim PKA, LKA und sowas, ich hab überall so Bekannte sitzen, die alle bei uns im Verein mit drin sind und so. Und ich habe da so ein bisschen rumgefragt und ich war zutiefst erschüttert über das Ergebnis dieser kleinen, wie soll ich sagen, Stimmungsanalyse. Denn das war überhaupt nicht das, was in den öffentlich-rechtlichen Nachrichten, und zwar so schlimm wie seit Corona nicht mehr, drin war. Ich habe dann eine Dreiviertelstunde lang dazu was aufgenommen, habe da so gesprochen drüber, weil ich auch wollte, dass möglichst viele Menschen das mitkriegen, wie unglaublich unverschämt und verlogen diese Bande ist. Ich habe das nicht veröffentlicht, weil ich mir... Ich habe halt nur die Meinung der, wobei das Leute aller Parteien, also ich habe ja da Brüder, die in der Dings sitzen, die bei den Grünen sitzen, bei der SPD, CDU, AfD, auch bei den kleineren Parteien. Ich habe Leute, die im bei Verdi sind. Ich habe Leute, die bei der Polizei sind, Innenbehörden, hier in Hamburg vor allen Dingen auch und so. Und ich habe mich da wirklich wund telefoniert. Und ja, das, was mich am meisten erschüttert hat, ist, mit welcher Unverfrorenheit deutscher Journalismus, obwohl man kann es gar nicht so nennen, das sind die gleichen Propagandatröten, die es im Dritten Reich gab oder in der DDR, das ist ganz furchtbar enttäuschend, mit welcher Selbstverständlichkeit sie gleich erzählt haben, der Mann war ein Rechter oder war der AfD nahe. Du kannst in dem Verlauf, und das haben mir dann zum Beispiel die Kollegen vom LKA erzählt, in dem Verlauf dessen, was der Mann veröffentlicht hat, und zwar auf allen Kanälen, gibt es so, haben die so eine Aufstellung gemacht, ne? Also bei X, bei Facebook und so weiter und so fort, alles nebeneinander. In dem Verlauf ist der Mann nicht nur hin und her gesprungen, nein, das Schlimmste ist, also wenn er hin und her gesprungen wäre und hätte mal das und mal das und mal das gemacht, könnte man auch als Journalist sagen, ich habe halt nur das eine gesehen. Dann hast du halt scheiße recherchiert, aber hast einen Grund, wenn du nur gesehen hast, dass er irgendwann was gesagt hat über Frau Weidel, was Positives, dann sagst du, der ist AfD-nah. Du hast halt einen scheiß Journalistenjob gemacht, aber es ist nicht vorsätzlich. Aber nein, es ist viel schlimmer. In allen Unterlagen, auf Arabisch, auf Englisch, in Deutschland, außerhalb und so weiter und so fort, ist überall das Gleiche. Er hat tatsächlich mal was Positives zur AfD gesagt, aber danach kommen noch 7 weitere Positionen, wo er eigentlich Islamist ist, wo er eigentlich vor allen Dingen auf der Seite der Linken ist, wo er dann wiederum sagt, I'm a lefty and lefty are the worst und so. Also wirklich wirre Geschichten. Sie haben sich aber das rausgesucht, die deutschen Journalisten haben sich das rausgesucht, also die öffentlich-rechtlichen und wie soll ich sagen, Traditionsjournalisten haben sich das rausgesucht, was ihnen in ihren Scheißplan passt. Und da ist es so, dass ich wirklich einen Knall kriege darüber, dass auf dem Rücken von über 200 oder was Verletzten oder von vielen Schwerverletzten und eben 5 Toten und vielen Menschen, die für ewig verletzt sein werden, auch im Kopf, weil sie es miterlebt haben und so, oder Familien, die mit Familienmitglieder verloren haben, haben sie einfach, sagen wir mal so, Propaganda gemacht. Und die Wahrheit ist, die schlimme Wahrheit ist, totales Versagen von allen Behörden, die unter Nancy Faeser sind, inklusive Nancy Faeser, persönlich übrigens, die persönlich in ihrem eigenen Account auch einen Post von diesem Mann hatte. Vollständiges Versagen der Behörden in Magdeburg. Versagen der Polizei, weil auch da diese 5-Meter-Lücke hätte nie sein dürfen. Aber vor allen Dingen über Jahre, fast Jahrzehnte, ein Vollversagen der Behörden. Denn dieser Mann hat, und das wird noch rauskommen, das ist heute noch nicht bekannt, aber es wird rauskommen, der Mann ist weder Arzt, noch hat der Mann in irgendeiner Form kein Islamist mehr gewesen. Was er gemacht hat, ist, und das hat er sogar öffentlich als Ratgeber gemacht für andere Flüchtlinge, er hat denen sozusagen Rezepte gegeben, wie sie hier in Deutschland schnell akzeptiert werden. Und hat gesagt, ihr müsst so tun, als ob ihr ausgetreten seid beim Islam. Ihr könnt ja trotzdem weitermachen. Wir als Sunniten, Schiiten und sonst irgendwas dürfen ja alles tun, um unsere Religion nach vorne zu bringen und die Ungläubigen ins Unglück zu treiben. Auch Lügen, Betrügen, Ausnehmen ist alles erlaubt. Gar kein Problem, ist in deren Religion gefestigt, steht das da so drin. Und das hat er gemacht, systematisch. Er hat immer behauptet, er wäre kein Islamist, war aber ständig in den verschiedenen Moscheen drin, hat absolut radikales Zeug veröffentlicht, hat anderen Islamisten geholfen, in Deutschland Fuß zu fassen. Und da sind sie jetzt hinterher und gucken nach, welche Leute hat er eigentlich alles beraten mit seinen linken Tipps und sowas alles. Also das ist so ein journalistisches Versagen gewesen. Und dann gab es ja auch YouTuber zum Beispiel, ne, die völlig gnadenlos nach dem Motto, endlich haben wir was in der Hand, wo wir jetzt sagen können, aha, bitteschön, es ist gegen die AfD, denn das war ein AfD-Mann. Selbst die, die ja wirklich keinen Plan haben von irgendwas und das auch gar nicht wissen können und so, aber trotzdem ihre Meinung vielleicht sagen sollen, bitteschön, mach doch. Aber selbst die hätten ja merken müssen, dass jemand, der rechts ausgerichtet ist, bestimmt nicht auf einen urchristlichen Weihnachtsmarkt fährt, sondern wenn, dann auf einen Ramada-Wintermarkt oder sonst irgendwas. Ja, Ramada-freundliche Wintermärkte oder aber bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen in irgendeine Veranstaltung von Kalifatgründern und sowas alles reinnagelt. Selbst mit kleinem Nachdenken hätte man es gewusst, aber mit wie viel Freude die dann sich hingestellt haben und haben hier bei YouTube solche Sachen gesagt wie, ja, da sieht man es mal wieder und alle haben Vorurteile gehabt und natürlich, jetzt waren es die Rechten, bitteschön. Und man sagt, Freunde, habt ihr gar keine Hemmung? Habt ihr wirklich, glaubt ihr wirklich, ihr seid Journalisten? Glaubt ihr wirklich, ihr könnt nach Sekunden das raushauen, was erfahrene Menschen erst seit Tagen nach Tagen und Wochen können? Mit welcher Selbstverständlichkeit beeinflusst ihr hier schwache Menschen in ihrer Meinung? Das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz bittere Geschichte. Für mich allerdings, also ein schlimmer Abschluss einer schlimmen Entwicklung, aber nicht das schlimmste Ereignis des Jahres für mich. Das schlimmste Ereignis des Jahres ist, dass ich wirklich den Eindruck habe und gerade auch nochmal bestärkt durch die Geschichte, ich glaube inzwischen wirklich, dass das, was wir als Deutschland und Demokratie kennen, dass das gerade abgeschafft wird. Und zwar ganz langsam durch die Hintertür. Mit welcher Selbstverständlichkeit Menschen, die Herrn Habeck einen Schwachkopf nennen, eine Hausdurchsuchung kriegen und so ein Typ über Jahrzehnte gerichtsrelevant, polizeirelevant, gegen Verstoß, gegen alle Gesetze hin und her, dann trotzdem die Einbürgerung nach kurzer Zeit, nur, und das wird auch noch rauskommen, mit seinem Märchen, ich helfe, indem ich mich reinschleiche in die islamistische Kultur, dabei, das hat er nämlich den deutschen Behörden erzählt, werde ich euch helfen, islamistische Anschläge zu verhindern. Deswegen hat er das alles bekommen. Der hat die einfach angelogen und hat am Ende das auch mit Ankündigung das getan, was er jetzt gemacht hat. Und dahinter steht ja das ist ja nicht das Einzige, sondern es gibt ja haufenweise solche Events, die wir alle schon längst vergessen haben. Auf dem Marktplatz in, wo war es nochmal, Duisburg, glaube ich, oder so, ne? Hier diese in Bostedt, im Norden von Hamburg, diese beiden Kinder, die ermordet worden sind und so weiter. Es gibt ja haufenweise Vorfälle, Messerstechereien, versuchte Attentate und so weiter und so fort. Keiner redet davon, dass es dafür Verantwortliche gibt. Und das fängt bei Frau Merkel an. Das ist die sogenannte Schwampel, die schwarze Ampel, die sind alle mit dran beteiligt. Und dass das so selbstverständlich ist. Und keiner fragt sich, warum passiert das eigentlich nicht auf spanischen, portugiesischen, französischen, italienischen Weihnachtsmärkten?
Genau, das ist der Punkt. Mir ist das völlig wurscht. Das ist vielleicht eine Randnotiz wert, mit wem der sich da sympathisiert, mit welcher Partei der sympathisiert. Das ist für mich eine Randnotiz. Was mich fassungslos macht, ist, und ich habe gestern noch ein Video gesehen, irgendwie, wie die Leute in Magdeburg da auch reagieren und dass die wirklich geweint haben, die da waren und gesagt haben, es ist so ein Unglück. Und es tauchte immer die Frage auf, warum passiert sowas in unserem Land? Und wir tun alles, um Migranten aufzunehmen, kümmern uns um die, und das ist der Dank. Und die Menschen sind total verzweifelt. Und um nochmal auf meine Stimmung zurückzukommen, also ich glaube, das hängt eben alles zusammen. Man ist Das ist wie ein Albtraum für mich irgendwie. Man ist in so einer Stimmung, in so einem Land, in dem sich die Leute die Köpfe einschlagen. Das ist das, was bei mir so ankommt. Dieses dauernde Rechts-Links-Gesabbel und diese Vorwürfe, die sich machen und eben auch die guten Dunja Hayali ganz vorne, die hat auch schon wieder so einen Mist gepostet. Und
Vor allen Dingen, weißt du, was ich mich wundert, ist das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es zum ersten Mal in meiner Geschichte Deutschland, also dir bewussten, wo du ein bisschen Politik mitkriegst und so, ich glaube diese ganzen Lügen nicht mehr. Und je tiefer man reinguckt, desto mehr Lügen kommen raus. Diese Selbstverständlichkeit, mit dem der Habeck sich zum Beispiel hingestellt hat, einen Film gemacht hat, der hat das ja auch gemacht, hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, jetzt sieht man also, dass es den Rechten nahe ist, der Mann und so. Obwohl er zu dem Zeitpunkt, weiß ich aus seiner eigenen Partei, zu dem Zeitpunkt schon genau wusste, dass das Quatsch ist, dass der überhaupt nicht AfD war, nah war und es auch nicht ist, null. Und was den Hintergrund kannte, Herr Habeck. Es ist ihm egal. Die denken nur an die eigene Macht und sie lügen und betrügen. Alleine stell mal vor, in Deutschland wird seriell das kritische Volk verklagt. Das haben wir doch gedacht, das kann bei uns niemals passieren. Das ist inzwischen selbstverständlich. Wir leben in einer ganz furchtbaren Zeit und weil es ein schleichender Prozess ist, merken wir es nicht so richtig.
Naja, man merkt es jetzt schon. Also ich finde, also es ist einfach nicht mehr schön, in diesem Land zu leben im Moment. Es ist einfach nicht schön. Der Diskurs ist total vergiftet. Und was mich dann noch mehr ärgert, sind diese ganzen Leute, von denen man ja auch noch, vor allen Dingen Kollegen sind das ja oft, die dann dieses Leid und dieses Unglück und diese schlechten Nachrichten einfach ausblenden, weil es geht ihnen ja gut und sie kriegen da gar nichts von mit. Und das macht mich total traurig. Also Nikolai Binner hat ja einen Schritt getan, den ich sehr mutig finde. Das ist der einzige Kollege, der hat ein Video gemacht nach Magdeburg und hat klipp und klar gesagt, wie er sich das vorstellt. Ich kann das Video nachher ja mal da drunter verlinken, dann könnt ihr euch das angucken, indem er einfach sagt, was getan werden muss, damit sowas nicht passiert und auch verglichen hat irgendwie mit anderen Ländern. Und zum Schluss guckt er in die Kamera und sagt, die Lösung ist AfD wählen. Ob das jetzt die Lösung ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr mutig, dass er zumindest als Künstler zu seiner Meinung steht. Das ist ja auch schon mal, das würde ja kein Künstler sagen. Aber der steht einfach dazu und haut das so raus.
Und ich sag mal, genau das, und das Schlimme ist das, es geht nicht mehr um Wahrheit, weißt du? Die ist komplett weg. Also wenn du jetzt heute fragen
Das
würdest,
stimmt,
ne?
ja.
Wenn du jetzt fragst, also ganz normale Menschen fragst du, was glaubt ihr, was dieser Terrorist für einer war, ne? Dann werden die, die nur öffentlich-rechtlich gucken, einfach Quatsch erzählen. Und du kannst sie dabei nicht mal irgendwie, also es kommt nicht mal, wie soll ich sagen, es kommt nicht mal raus. Guck mal, ich zeig dir mal ein Bild. Weißt du, wer das ist?
Nein.
Das ist der Cousin von dem Attentäter.
Ja.
Das weiß die deutsche Presse. Die kennt das Bild, weil ich kenne es ja auch. Ich habe es sogar aus einer großen Redaktion in Berlin. Das ist der Terrorcousin von Taleb A. Der heißt Yahya Muhammad al-Abdul-Muzin. Na, ist egal, wie er heißt. Letztlich wissen wir es eh nicht. Der Typ ist dafür zuständig, islamistisch, also der ist der Finanzchef von einer radikalen islamistischen Vereinigung. Der ist alles zu, das Hisbollah-Netzwerke zu unterstützen und Terroranschläge zu unterstützen. Der hat Geld, also Unternehmen, hat selbst Unternehmen geschaffen, Geldkuriere, Tarnfirmen besorgt und hat mehrere Millionen Dollar besorgt, unter anderem aus Katar und sowas alles. Das weiß die deutsche Journalie. Die wissen das. Die kennen alle dieses Bild. Ich bin gespannt, ich zeige es jetzt schon mal. Ich bin gespannt, wann unsere Zuschauer das erste Mal aus irgendwelchen Medien, denen sie vertrauen, erfahren, dass dieser Typ existent ist. Das ist irre, dass das keiner schreibt.
Ja.
Das weiß, und, das, und dann reden sie immer noch darüber. Es gibt immer noch, also Herr Habeck, wie gesagt, ne, das Video von ihm ist immer, ich habe heute Morgen geguckt, ist immer noch online, wo er Sachen sagt, die längst über also das hat er hat einen Fehler gemacht, er hat was Falsches gesagt, zum falschen Zeitpunkt schon mal irgendwie Stellung genommen, er macht damit seinen eigenen Wahlkampf irgendwie, aber es ist ihm egal, dass inzwischen raus ist, dass es falsch ist. Es ist egal. 2 und 2 ist 7. Es ist egal.
Ja, naja.
Und das ist das, was mich so verrückt macht, ist, dass die Wahrheit, Also, dass der Journalismus auch nicht mehr dafür da ist, die tatsächliche Wahrheit rauszufinden, sondern dass der Journalismus inzwischen und ich fast in allen Richtungen natürlich, also man ist ja nicht einseitig, ist ja in alle Richtungen, dass das ganz, ganz viel Propaganda ist und einfach nur seine eigene Linie zu unterstützen und so. Und dann stehst du als Comedian mittendrin und hast eigentlich die beste Voraussetzung, die man haben kann, nämlich die schwächste, schäbigste, schlechteste Regierung der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Aber du kannst gar nicht richtig Gas geben, weil du immer in der Gefahr bist, dass du eine Hausdurchsuchung kriegst. Sag mal, stell mir das mal
vor. Ja, aber ist ja nicht nur das. Du willst ja, wenn du als Comedian dann auf der Bühne stehst und so, du musst ja auch aufpassen, dass du nicht zu so einer Propagandatröte wirst. Also weißt du, dass du eben so, du musst ja schon irgendwie zusehen. Also erstens musst du lustig sein. Das ist das Wichtigste für mich, dass das, was ich erzähle, ja lustig ist. Aber dann musst du aufpassen, dass du nicht so eine Propagandatröte bist und nicht so einseitig bist, dass du zu so einer Propagandatröte wirst. Dann hast du noch die Verantwortung eigentlich, wo viele Leute ja mal denken, du hast die Verantwortung, eine Haltung zu haben oder so. Meine Verantwortung ist natürlich, dass die Leute rausgehen und sagen, das war ein schöner Abend. Vielleicht denke ich über das eine oder andere nochmal nach, aber es war ja witzig so.
Ja.
Und da, was mich auch immer wieder überrascht, ist, wie viele Leute, also im Publikum, vieles gar nicht wissen. Also die Leute wissen definitiv nicht, die wissen definitiv nicht, dass Agnes Strack-Zimmermann 800 Gerichtsverfahren am Arsch hat oder an Leuten, die
an
den hängt. Oder 1000.
2000. Über 2000 Menschen hat sie verurteilt. Herr Habeck 1000, also nicht verurteilt, sondern angezeigt. Herr Habeck über 1800 und Frau Baerbock über 800.
Ja, eben. Und das ist das Schlimme, dass die das nicht wissen. Meine Schwiegermutter war hier, der habe ich erzählt, weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, aber ich habe dann irgendwann erzählt, naja, wenn jemand eine Stellenanzeige macht, dann muss er jetzt schreiben MWD, also auch divers, weil es gibt angeblich drei Geschlechter. Und wenn du das nicht machst, das wollte die gar nicht glauben. Und da bin ich immer total, und da sagt die, das kann ja nicht sein. Sag ich, doch, du musst, und es gibt, finden sich auch Leute, die dich anzeigen, wenn du das
nicht machst. Nein, da gibt es in Berlin eine, und das ist auch, die ist auch Mitglied in irgendeinem, ich weiß gar nicht, ob man die oder der sagen muss, jetzt auf jeden Fall eine Transe.
Schlechtes Netz.
Die das hauptlicht.
Warte.
Stellenanzeigen raus, zeigt die alle an. Zwischen 249 Anzeigen.
Du hängst. Ja? Du hängst. Jetzt. Moment.
Du hast gehangen. Jetzt hängst du nicht mehr.
Moment. Jetzt geht's wieder. Also, da gibt es ja. Nochmal.
Es gibt es eine Transe,
da fing es an zu hängen. Es gibt eine
Transe. Genau, da gibt es eine Transe in Berlin, die lebt davon. Die lebt davon, Menschen, die Stellenanzeigen geschaltet haben, anzuzeigen, wo das D fehlt. Die hat bereits 249 Anzeigen rausgehauen und hat damit einen Betrag über 200.000 Euro erstritten. Und die gute Nachricht ist, sie lebt von Bürgergeld. Und das vor Gericht erstrittene Geld muss nicht gegen das Bürgergeld gerechnet werden. Stell dir das mal vor. Diese Menschen, die eigentlich für das Gute angeblich antreten, sind einzig und allein kapitalistisch, hardcore kapitalistisch und hetzerisch und böswillig ausgerichtet. Das sind Sachen, ich habe das nicht für möglich gehalten, dass es sowas in Deutschland gibt. Ich habe mich bemüht rauszufinden, ob das wirklich stimmt. Und alle meine Quellen sagen, und das kann man dann auch nachlesen, zumindest bei, ich glaube, bei Tichis, bei News und beim SWR oder WDR, weiß ich nicht mehr genau, bei T-Online, genau, bei T-Online war das noch, dass das tatsächlich so ist. Der lebt davon oder die lebt davon oder das lebt davon. Stell dir das mal vor. Ja, dass dein Beruf ist, rauszusuchen, dass andere Fehler gemacht haben und dann wegen divers. Ich meine, sorry, ich kann es nicht ändern, aber ich kenne mit Pimmel und ohne Pimmel. Was soll ich machen? Bin ich dumm? Ich bin so aufgewachsen, dass Pimmel in Scheide und dann am Ende Kind.
Habe ich gestern auch wieder Ärger bekommen, wo ich auch wieder dachte, das gibt's überhaupt nicht. Und zwar, Moment, ich hatte gestern meinen Status, den ich gestern gepostet hatte.
Ja.
Hast du das mitgekriegt? Eine umoperierte Transe Also sag, und vielleicht ist das zu abwertend. Also eine Frau, die sich hat operieren lassen, die früher ein Junge war. Davon kenne ich ja auch welche, die von klein auf sich im falschen Körper fühlen. So, und ich will da gar, mich gar nicht drüber auslassen, weil ich kenne die ja nicht, aber die hat gesagt, man sieht mir nicht an, dass ich früher ein Junge war. Ich bin sehr früh umoperiert worden und fühle mich immer schon im falschen Körper und so. Unterschreibe ich, kann ich alles verstehen. So, und dann sagt sie, mir ist jetzt von lesbischen Frauen, habe ich immer wieder gehört, dass die sich nicht mit mir einlassen würden, weil ich eine Transfrau bin. Ich fühle mich als Frau zweiter Klasse. Warum ist das eigentlich so? Und dann hatte Birgit Kelle, die hatte das gepostet, die hat dann dazu geschrieben, ich möchte mal auflösen, weil du eben alten Mann warst und weil diese Frauen mit einer Frau was anfangen müssen, möchten. Ja. Und ich habe das gepostet und dann habe ich da gleich, es gibt so eine, die Mutter eines nonbinären Jungen in Osnabrück hat sich dann, hat mir dann die Freundschaft aufgekündigt, weil, und mir dann gewünscht, dass wenn meine Tochter über ihren Körper selbst bestimmen möchte, dass ich dann, dass sie dann hofft, dass sie dann klarkommen, vor allen Dingen, weil ich ja AfD wählen würde. Also da war wieder so viel Scheiße drin, wo ich dann dachte, ich weiß nicht, welchen Kaffeesatz du da liest, dass du weißt, wen ich wähle, A. Und B, meine Tochter kann über ihren Körper selbst bestimmen, nur der wäre das total wurscht, was andere Leute darüber sagen. Das ist ja das Problem. Ja,
und weißt du was? Und in der AfD sind Transen, die nur kein Geschisse drum machen.
Ja.
Also auch das ist diese ganze AfD. Ich habe mich jetzt da gestern habe ich dann so ein bisschen gelesen, habe dann so aufgearbeitet, was so letzter Zeit alles, weil ich so viel zu tun hatte, habe ich vieles nicht mitbekommen, habe dann so mal in Spiegel, ich hatte noch eine Zeit da und so, habe dann so eine ganze Zeitung, die da lagen, durchgelesen. Der Höcke, der sagt schräge Sachen. Ja, der redet auch von 1000 Jahre Deutschland und weiß genau, was er damit anrichtet, weil er ist nämlich Geschichtslehrer. Und ich halte den Höcke, also ich halte, der ist kein, also der ist für mich aufgrund seiner Aussagen, ich weiß nicht, wie es in ihm aussieht, aber aufgrund seiner Aussagen ist er kein Nazi. Was er ist, ist ein ganz übler Brandstifter. Und er ist jemand, der die Dummen verführt, in so eine Richtung ultrarechts zu denken. So, das ist das eine. Dann gucke ich mir aber an, wer in der AfD ist. Und zwar habe ich das jetzt gemacht wegen hier Hamburger Wahlkampf, auch mal in Hamburg, ne? Ist jetzt blöd, dass der Bildungsgrad der AfD in Hamburg der höchste ist in allen Parteien. Bei weitem. Von dem, was sie beruflicher oder schulischer Karriere oder Universitätskarriere gemacht haben. So die meisten Doktoren und so weiter und so fort. Dann habe ich mich damit beschäftigt, mit den Programmen und sowas alles. Für mich ist die AfD, sorry to say, absolut wählbar, weil das ist das Programm von Helmut Kohl. Das ist ein bürgerlich-konservatives Programm. Für mich ist Alice Weidel, und da habe ich dann gelesen, also von wegen, was sie für eine üble Hetzerin sei und also ganz gefährliche Person, völliger Bullshit. Das ist erstens eine Lesbe, zweitens mit Kind, drittens jemand, der sehr, sehr wohl richtig sprechen kann. Und ich finde es sehr lustig, dass sie gesagt hat, ich kann gut verstehen, also an Herrn Habecks Stelle würde ich auch nicht mit mir in die Arena wollen. Und so ist es. Die haben die Hosen gestrichen voll, weil sie einfach besser ist. Und die Reden, die sie hält, sind leider Reden, wo man permanent mit dem Kopf nicken muss, wenn man halbwegs gesunden Geist ist. Ich kann es nicht ändern. Man sagt ja, wir sagen ja auch, wir wählen ja nicht die AfD und so, aus Angst, dass jemand sagen könnte, wir sind alles blaues Gesocks oder so. Aber es ist schon irre, wie das funktioniert hat in dem demokratischen Deutschland, dass eine Partei, die vielleicht 1, 2, 3, 5 schräge Vögel unter sich hat, und das haben übrigens alle Parteien, ja, da sind die Kinder, die Päderasten heißt das ja, die Päderasten bei den Grünen, die Ex-SED-Leute bei der Linken oder bei Sarah Wagenknecht und so, also überall gibt es irgendwie schräge Vögel, die aus dem Rahmen fallen, aber grundsätzlich mal sehe ich weder verfassungsrechtlich noch was Grundgesetz und sowas alles angeht, irgendein Grund, die AfD nicht wählen zu können. Und man darf das aber nicht sagen. Und allein das, stell mal vor, wir leben in einem, mit unserer Geschichte leben wir in einem Land, wo diese ganzen linken Parteien am linken Rand der Gesellschaft immer linksdenkender das Geld verbrennen, einen Fehler nach dem anderen machen, eine Spur des Grauens hinterlassen, das Land versenken. Und dann darf man sie nicht kritisieren, wird von denen angezeigt und ist ansonsten rechts und die AfD darf man nicht wählen. Ich glaube, dass die sich auf einem ganz gefährlichen Kurs befinden und ich glaube inzwischen, dass es möglich ist, dass wahrscheinlich die AfD irgendwann die absolute Mehrheit haben wird, wenn die so weitermachen. Weil was die CDU jetzt macht, ist auch keine Lösung. Insofern, ich bin wirklich verzweifelt. Also es ist wirklich eine politische Situation, die ich in meinem Leben so nicht erlebt habe.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch so, wenn man mal ganz ehrlich ist, da sind bei der AfD schon Sachen passiert und Positionen aufgekommen und Skandale gewesen, die ich auch nicht gut finde.
Ja, absolut.
Die vielleicht bei den anderen Parteien mehr vertuscht werden oder so, obwohl man, wenn die Guten was Böses machen, ist es ja nur noch halb böse. Ja. Vielleicht müsste man mal eine Statistik aufstellen, was die ganzen Blockparteien, was die alle so gemacht haben.
Ja, und Lügen. Also wie ist es denn mit Wähler an Lügen? Also Lügen, vorsätzlich Lügen. Wenn man weiß, etwas ist so und man erzählt einfach das Gegenteil und lügt vorsätzlich. Was ist das? Also guck mal die jetzige Regierung. Da sind haufenweise Leute dabei, ob das jetzt im Gesundheitsbereich ist, ob das in der Innenpolitik ist. Es wird einfach gelogen. Einfach gelogen. Strategisch, aus strategischen Gründen. Ich glaube, deswegen sagen sie auch, ja, das ist ja für die gute Sache, also für die SPD zum
Beispiel. Das heißt, du musst jetzt, hast als Wähler irgendwie, stehst du jetzt dazu, du musst entweder die Partei wählen, von der alle sagen, die darfst du wählen und kannst du wählen. Und wenn du aber protestierst, das ist dieses Gefühl, was ich halt habe, musst du dich selber für doof erklären.
Genau, dann musst du machen.
Was sagst, ich wähle jetzt die AfD, dann musst du dich vorher schon mal für blöd erklären. Erstmal darfst du es sowieso gar nicht sagen, aber wenn du es dann sagst, dann musst du dich gleich für dumm erklären. Dann bist du dumm, du hast das nicht begriffen, was die ganzen Medien dir erzählen und die ganzen linken Leute, die alles vorblabbeln, dieser ganze Unsinn, Habe Kerkeling mit seinem Tropfen Kloake und was da alles schon erzählt wurde. Und das finde ich so schlimm. Und das, man muss dir ehrlich sagen, es tut mir leid, dass wenn dieser Podcast ein bisschen depressiv rüberkommt, aber das geht mir alles irgendwie durch den Kopf. Und in Aussicht aufs nächste Jahr, da kommen ja jetzt diese Wahlen. Also ich weiß nicht, was ich dann sagen soll, wenn die Leute dann alle wieder die CDU gewählt haben. Keine Ahnung. Ich weiß es, ich kann es einfach auch nicht sagen. Also wenn ich ehrlich bin, würde ich mir wünschen, dass die AfD zumindest so viele Stimmen kriegt, dass die anderen vielleicht dann auch wirklich mal aufwachen und mal ihren Kurs kontrollieren.
Oder, weißt du, was das Beste wäre eigentlich? Ich meine, was ist Wählerwunsch? Unabhängig davon, welche Partei gewählt wird. Wählerwunsch ist bürgerliche Mitte und nicht mehr links. Das ist deutlich überall bei allen Wahlen jetzt im Rest rausgekommen. Europawahlen ist es rausgekommen, in Ostwahlen ist es rausgekommen und außer in Hamburg wird das überall rauskommen. So, sie wollen es, das Volk will es nicht mehr. Das hat die CDU gefälligst zu respektieren und mit denen, nämlich die AfD, die ihnen und ihren Ideen am nächsten ist und die auch zur bürgerlich-konservativen Mitte sozusagen gehören, mit denen zusammenzugehen, deren in Anführungsstrichen Menschen, die sich außerhalb der Gesetze und des Rahmens und des gesellschaftlichen Konsens befinden, rauszuwerfen, loszuwerden, zu auszugrenzen, sonst was zu machen. Und mit denen aber, die willig und fähig sind, und da sind viele drin, die zumindest intellektuell die Fähigkeit haben, im Gegensatz zur jetzigen Regierung, mit denen zusammenzuarbeiten, weil das ist ja Volkes Wille. Und dieses, dass sie jetzt sich zusammentun, sich alle zusammen fotografieren lassen und schon sagen, ach, wir werden sowieso, wir machen einfach so weiter. Vielleicht ist einer weniger dabei, aber wir machen einfach so weiter. Das ist Verachtung des Wählerwillens.
Was ich interessant finde, ist, Dieter Nuhr, ich weiß nicht, ob wir das schon drüber gesprochen haben, ich habe neulich einen Ausschnitt gesehen aus dem Jahresrückblick und da sagt Dieter Nuhr, Habeck hat gesagt, er hat Fehler gemacht, aber diese Fehler, da wird er dran wachsen. Und er gibt auch zu, dass er Fehler gemacht hat und er will dazulernen. Worauf Dieter Nuhr ja dann gesagt hat, das ist ja schön, Herr Habeck, aber wir würden uns eigentlich einen Wirtschaftsminister wünschen, der es kann. Und nicht der Fehler macht, um an denen zu lernen, sondern der es einfach kann. Bei mir bleibt dann aber immer die Frage, wen wählt denn Dieter Nuhr jetzt? Das ist ja auch immer interessant, dass du diese ganzen Leute kritisieren da alle rum.
Ja, ja.
Also wir wissen jetzt bei Roland Kaiser, der wählt die SPD. So. Ja. Aber bei diesen Leuten, die alle da so dran rumkritisieren, ja, wen wählen die denn? Wen?
Also ich kann dir sagen, die Infas, ne, die Kollegen, also die wir bei Infas haben, die machen ja immer Umfragen. Und die sehen schon zu, dass sie also mal möglichst genauso wie immer das machen. Sie machen das nicht, also sie gehen nicht bewusst möglichst neutral vor, sie machen es wie immer, um es vergleichbar zu halten zu der Vergangenheit. Und die sagen, dass sie davon ausgehen, dass 30% der Befragten nicht die Wahrheit sagen, weil sie es nicht sagen wollen, weil sie sich nicht trauen, das zu sagen, und weil sie es auch im Einzelgespräch nicht sagen wollen und weil sie auch den unangenehmen Fragen aus dem Weg gehen sollen. Wenn das so ist, dass da 30% noch draußen rumlaufen, die das nicht zugeben, zu den 20%, die es eh schon sagen, da ist ja schon 50%. Wenn man sieht, dass, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, 68, glaube ich, 68% der Frauen, die das aufgrund ihres Alters sagen können, sagen, dass Deutschland heute nicht mehr so sicher ist, wie es vor 2015 war, dann ist das ein bedrohliches Potenzial, um das sich keiner kümmert. Wenn 72%, hoffentlich sage ich keinen Scheiß, ich habe es bei Facebook gepostet, 72% der Deutschen grundsätzlich das nicht mehr, alles nicht mehr wollen. Das heißt es noch lange nicht, dass in Umfragen das festgestellt wird, aber man sieht es zum Beispiel bei der Frage nach der direkten Kanzlerin, also nach dem direkten Kanzlerwunsch, ne, hat Frau Weidel alle abgehängt. Frau Weidel hat jetzt Herrn Merz abgehängt, und zwar weit, um 4 Prozentpunkte, und der Scholz und Habeck ja sowieso. Da sieht man ja, was sich da zusammenbraut. Und wenn irgendjemand da wäre bei der CDU, der verhindern will, dass die AfD gewinnt, beziehungsweise dass es außer Kontrolle gerät und dass die extremen Kräfte gewinnen, dann sollten man tunlichst sagen, Brandmauer weg. Das hat die Julia Klöckner, heißt sie, glaube ich, oder Julia Schulz, was? Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Von der CDU hat das auch gesagt, Brandmauern müssen weg. Und dann kann man reden. Und da muss man, das ist die Aufgabe auch der Politiker, ist, sich zu einigen und Lösungen zu finden. Und wenn da jemand dabei ist, man guckt nach Holland. Geert Wilders ist zurückgetreten, hat gesagt, okay, dann haltet mich da raus, wenn mich alle nicht wollen, wenn ich hier sozusagen der, wie soll ich sagen, der ungeliebte Sohn bin, ne, dann macht es eben ohne mich. Ich denke an mein Land sozusagen zurückgezogen, und und ist trotzdem in die Regierung gegangen. Und genau das muss man ja auch machen. Wenn das der Grund ist, warum man diese Partei nicht wählen darf und sich alle an dem reiben, ja, dann gehen wir da aus der Schusslinie. Wer soll er da in seinem Thüringen machen, was er will?
Ja, das, also es ist tatsächlich wirklich schwer. Ich habe ja so ein bisschen
Ja.
Hoffnung, dass Trump jetzt, habe ich das neulich, habe ich glaube ich auch im letzten Podcast gesagt, dass Viktor Orban ja gesagt, übrigens, Harpe Kerkeling sieht immer aus wie Viktor Orban. Als der da bei Helene Fischer aufgetreten ist, sagt ja wieder, auch Viktor Orban singt.
Stimmt. Viktor Orban.
Der hat gesagt, also wenn Trump an die Macht kommt, wird sich einiges ändern. Also ja, das wissen wir ja alle, dass sich da wohl einiges ändern wird. Dann ist die Wahl aber schon gelaufen. Der kommt ja am 20. oder am 24. Januar oder so. Dann ist die Wahl. Ah nee,
Ja.
die Wahl kommt dann ja noch. Nee, stimmt nicht.
Ja, die Wahl
Januar
kommt dann
ist
noch, ja.
er und die Wahl kommt dann noch. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich bin tatsächlich in so einer ganz eigenartigen Stimmung. So, ich liebe meine Arbeit und ich kann das
Ist
Gott sei
gut.
Dank alles so vergessen, wenn ich auf der Bühne stehe und kann auch meine Witzchen machen und so. Aber wenn ich daran denke, 2024 bin ich aufgetreten in Fachbach in diesem auf dem Campingplatz. Das war ein super Silvester und man hat gedacht, ja, das wird schon alles ruhig weitergehen. Aber es geht alles immer mehr in den Bach runter. Und es ist einfach, und jetzt, wenn
Ja,
die
das ist
ganzen
auch gut.
Arbeitslosen dazukommen jetzt und oh, ich weiß es nicht. Der Podcast hat die Folge Hoffnungslos.
Nee. Wir haben ja sehr positiv angefangen. Wir können ja positiv enden. Zum Beispiel mit dem Satz, dass, und das ist eine ganz wichtige Information auch, dass ja in Amerika übrigens gibt es auch Wandel. Es heißt da nur Change. Aber es ist das Gleiche, nur in einer anderen Sprache.
Ja, natürlich, das stimmt. Das stimmt, da
Das
ist.
finde ich jetzt total spannend tatsächlich. Also es ist irre, aber es ist im Prinzip ist Change Wandel.
Ja, und ich meine, ja, also, aber das haben wir ja nicht. Also wir haben ja keinen Wandel. Also bei uns ist ja mehr Stillstand eigentlich.
Ja, nee, ja, es ist eher, es geht, also ich finde schon, es ist ein Wandel, aber nur leider blöderweise in die falsche Richtung. Es
Ja.
geht rauschend rückwärts den Bach runter. Da kann man halt auch ganz schwer steuern, und da muss man echt gut fahren können, wenn man das in den Griff kriegen will. Ganz schwierig. In der nächsten Folge können wir ja mal, wir können ja mal eins machen. Wir sagen mal voraus, was im Jahr 2025 alles passieren wird. Und dann können wir, also sozusagen, dann können wir ja eigentlich eins machen, dass wir dann eine Liste machen mit jeweils 10 Punkten, und dann werden wir zum Jahresende sozusagen abgleichen.
Also das heißt, zu Beginn des Jahres und zu überlegen, was passiert alles und am Ende des
Ja,
Jahres mal
ja.
überprüfen, was ist alles passiert.
Können wir
Ja.
machen. Und
Ja.
dann können ja auch zum Beispiel unsere Zuhörer uns, das können sie jetzt hier drunter schreiben, ihre Prophezeiung für 2025 drunter schreiben. Und dann müssen wir halt jeden, der recht hatte mit einer Prophezeiung, es darf natürlich nicht so eine Prophezeiung sein wie es gibt gutes und schlechtes Wetter, weil das müssen schon gewagtere Dinge sein. Aber wir würden dann eine Auswahl treffen und gewagtere Dinge mit reinnehmen und dann entsprechend gibt es natürlich am Ende des Jahres dann auch Belohnung
Ja,
dafür.
das könnte man ja vielleicht unter diesem Podcast posten, also quasi in die
Ja.
Kommentare.
Genau, das könnte man mal posten. Was es da für große Entwicklungen gibt, also zum Beispiel so eine Frage wie, ne? Also ich hätte vor 2 Jahren gesagt, natürlich kommen keine Aliens auf die Welt. Das sehe ich heute anders. Ich glaube, die Regeln der Welt würden sich von einer auf die andere Sekunde, würden die sich alle aufheben, wenn plötzlich irgendwelche außerirdischen Intelligenzien auf dieser Welt landen würden, die einfach uns als Vieh betrachten und einfach alles wegputzen, was ihnen im Weg steht, oder von heute auf morgen die Erde explodieren lassen oder sowas alles. Das könnte ja in Sekunden, muss man vorstellen, was das für ein fiktionaler, geiler Film sein könnte. Mit der Sekunde, wo die landen, ist alles anders. Und wenn die in Russland landen, ist es anders, als wenn sie in Amerika landen.
Aber
Oder in Paraguay.
da sind wir aber nochmal bei meinem Gefühl. Ich glaube, dass es wäre jetzt eigentlich ja alles schon ein guter Schluss gewesen, aber das muss ich trotzdem nochmal sagen. Mein Gefühl ist, dass alles anders ist. Und zwar
Ja.
seit Corona ist alles anders. Corona hat angefangen und seitdem ist alles anders. Und
Absolut.
was mich total misstrauisch macht, ist, Achtung, Verschwörung, es kommt mir so vor, als sei das kein Zufall.
Nein, Corona war für mich, das hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Corona war für mich ein Test, wie weit, also sagen wir so, wie schnell man Demokratie zur Diktatur machen kann und mit welchen Gründen. Und das Ausrufen einer Seuche ohne Belege dafür, ohne irgendwelche Beweise, ohne irgendwas und die Begeisterung, mit der zumindest 2 Drittel der Menschheit mitgemacht hat, ein Drittel davon richtig begeistert, ein Drittel aus Angst, irgendwie Leben zu verlieren und ein Drittel hat sich eben verweigert. Aber wie das bei uns, und damit sind wir ein sehr renitentes Volk, macht mir Hoffnung. Aber wie weit man, guck mal, wie schnell die ganze Welt, die Regeln der gesamten Welt außer Kraft gesetzt worden sind mit so einem Satz Pandemie. Und im Endeffekt.
Es ist tatsächlich nichts mehr so, wie es war. Und vielleicht, um das mit einem hoffnungsvollen Gedanken zu schließen, ist, ich freue mich darüber und bin glücklich darüber, dass ich das zumindest merke. Weil ich glaube, dass viele Leute das gar nicht merken. Viele Leute, die gehen so von einer schlechten Nachricht und von einer furchtbaren Prognose und von einer dusseligen Nachricht und auch zum Beispiel die ganzen Shitstorms, die es gibt gegen Künstler, gegen was es da alles so gibt, gegen Worte, gegen Begriffe, gegen was man alles nicht mehr sagen darf und was man alles nicht mehr tun soll.
Ist alles seit Corona.
Das ist alles seit Corona. Und ja, da wurde ja auch immer gesagt, die neue Zeit oder wie wir die neue Realität, glaube ich, so hieß das, ne? Das ist die neue Realität. Seitdem ist alles irgendwie.
Und wir sind ja auch in den Augen von Herrn Habeck zum Beispiel, ist es so, wir leben in einer Zeit des Wandels und Wandel ist die Realität. Nein, Wandel ist nicht die Realität. Wandel ist der Dreck, den ihr anrichtet. Das ist
Ja,
völlig
genau. Es
sinnlos.
wird nämlich immer erzählt, das ist ja, liest ja jetzt so in Schlagzeilen und so lese ich dann gerne mal so Sachen wie, die Menschen möchten gerne, dass alles so bleibt, wie es ist, aber wir leben in einer Zeit des Wandels. Und dann denke ich immer, ja, aber warum denn? Wir müssen ja nicht in einer Zeit des Wandels leben, wenn wir viele Sachen so lassen würden, wie sie sind. Wir brauchen keine 69 Zusatzgeschlechter und auch keine drei. Die Probleme, die dadurch entstanden sind, dadurch, dass Menschen sich ganz, und das will ich nicht verharmlosen. Ich glaube, dass da Menschen wirklich massive Probleme haben. Aber Was die Medizin kann da chirurgisch was machen, aber man kann das Geschlecht eines Menschen kann man nicht ändern. Und ich würde, wenn ich im falschen Körper stecken würde, dann hätte ich kein Problem damit, wenn man sagen würde, ich bin eine Transfrau. Damit müsste ich dann leben. Und von mir aus auch noch divers, geht von mir aus auch noch. Aber
Ja.
diese ganzen Probleme, diese ganzen Lügen und diese ganzen Erklärungen rundherum und diese Maßregelungen und diese du darfst
Vor allen Dingen
niemand.
immer von Nicht-Betroffenen. Das Schlimmste sind ja, ich meine, nimm hier dieses Tessa Ganserath oder wie das Ding heißt, hier aus dem Bundestag, ne? Nimm die denen das. Enz, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ja, also wenn man das Bild sieht und wenn man einfach nur, wie sagt das neusprachlich, heißt, ich habe das als verkleideten Mann gelesen. Es tut mir leid, aber es sieht aus wie ein verkleideter Mann zu Karneval. Das mag jetzt ungerecht sein im Einzelfall, aber wichtig, also die Regel ist nicht, die Ausnahme kann nicht die Regel sein. Es
Genau.
kann nicht sein, dass die Ausnahme plötzlich wichtiger ist als die Regel. Es kann nicht sein, dass die Minderheit wichtiger ist als die Mehrheit. Es geht erstmal darum, eine gute Welt zu schaffen für die Mehrheit. Und diese Regel ist außer Kontrolle geraten. Jetzt ist es so, dass wir eine gute Welt schaffen für jede Minderheit und sich ständig Leute in der Sonne sonnen, dass sie für Minderheiten sorgen, die gar nicht danach gefragt haben im Zweifel, beziehungsweise man sieht die Akzeptanz dieser ganzen LGBTQ-Woken, diesem ganzen Krempel in der Community der Homosexuellen ist gen Null. Das sind 0, ich weiß die Zahlen nicht mehr, nee, 5,2%, die sich damit identifizieren können. 5,2%, die das positiv finden. 5,2,
Ich
das ist
habe
nichts.
ja letzte Woche noch mit einem oder vorletzte Woche noch mit zwei Travestiekollegen aus dem Pulverfass gearbeitet und unter anderem auch einer Transfrau war dabei. Also meine Generation jetzt so. Wir waren eigentlich alles alte Männer. Eine alte Frau mit Penis, aber so nicht umoperiert. Und die verstehen auch alle die Welt nicht mehr. Aber das Interessante ist, die wissen auch nicht so viel darüber. Die kriegen das auch nicht mit. Wenn du denen das dann mal sagst, so, dann sagen die auch, aber das ist ja auch Blödsinn. Ich meine, man fragt sich ja, ich habe ja nun mit Transmenschen gearbeitet mein Leben lang. Die hatten bestimmt Sorgen. Aber die Sorge um die Akzeptanz, das hatten die einfach nicht. Gab es welche bei, die waren komplett operiert. Das war Angie Stardust, die war auch komplett operiert. Die hatte überhaupt kein Problem, dass ihr irgendjemand vorgeworfen hat, sie war früher ein Mann oder so ein Scheiß. Sie war eine Persönlichkeit, ein Individuum, ein starkes Individuum, was nach der OP als Frau gelebt hat. Und Angie's Nightclub ist nach der ja benannt worden. Da ist sie aufgetreten und jeder hat sie so akzeptiert, wie sie ist. Und ich glaube, das ist eine gute Schablone und ein gutes Vorbild, denn diese Gedanken kamen eben aus einer konservativen Denke heraus. Und diese Konservative sagt, dass man jeden Menschen respektieren soll. Jetzt ist es aber so, dass man das ganze Gedöns drumherum akzeptieren soll und man ich finde das alles vorbei. Es ist seit Corona Jammer, Jammer. Ist nichts mehr so, wie es war. Und auch dieser Russlandkrieg, wenn du darüber nachdenkst, dass du sagst da was drüber und dann bist du gleich.
Ungebildetes Pack regt sich darüber auf und stellt sich auf eine Seite, ohne einen Hauch einer Idee zu haben, was in dieser Gegend wirklich bei den Menschen, die es betrifft, los ist. Natürlich ist es, geht es gar nicht, einen Angriffskrieg zu fahren. Alles das weiß ich ja, ich bin nicht bescheuert, ja. Aber die Situation ist leider nicht so, dass es Gut und Böse da gibt. Es ist ganz, ganz, ganz komplex und ganz schwierig und hat eine lange Geschichte. Und ungebildete, dumme, einfache Menschen, die sich selber in einem Licht sonnen wollen, von dem sie keine Ahnung haben, sind diejenigen, die das Ganze sowas von vereinfachen, dass es am Ende verdummt. Und das ist das, was hier am laufenden Band passiert. Das Gleiche gilt für diese ganze Sexualität und diese ganze Woke-Geschichte und so. Das ist Leistungsverweigerung, indem man sich neue Maßstäbe sucht, die es noch nie gegeben hat, die auch keinen Sinn machen. Nur weil ich in der Lage bin, mich auf die Straße zu kleben, bin ich doch kein besserer Mensch. Was regelt, das macht mehr Dreck, das macht mehr Stress. Es bringt nichts, wenn dir die Argumente fehlen, klebst du dich auf die Straße, um andere zu tyrannisieren. Und das soll heute Kultur sein. Ich lache mich tot. Beziehungsweise lache ich mich nicht tot, sondern ich würde am liebsten die Sprühpistole rausholen. Das ist so es ist alles so dermaßen entglitten, und das ist eben der Turbo. Also die Entwicklung war ja schon vorher da, aber der Turbo war Corona, weil da hat die Regierung gezeigt oder hat gesehen und hat gelernt, wie schnell kann man Menschen beeinflussen, Menschen manipulieren und Menschen dazu bringen, ihre Nachbarn anzuschwärzen, Kinder mit dem Auto zu jagen, und so weiter und so fort. Und selbst heute hörst du noch welche, ich habe es gerade neulich wieder unter so einem Post gelesen, wenn ihr dabei gewesen wärt, wie Menschen um Atemluft gerungen haben, dann würdet ihr so nicht reden. Dann recherchierst du ein bisschen, wer das geschrieben hat, ne? Dann arbeitet die nicht mal im Krankenhaus. Da hat jemand vielleicht Asthma gehabt. Ich weiß nicht, wie sie auf die Idee kommen. Ich glaube, es geht nur darum, sich zu sonnen in einem Licht. Und natürlich gab es, gerade übrigens in Italien, am Anfang von der Corona-Welle, hat man die Menschen zum Beispiel falsch behandelt, hat sie falsch beatmet, hat ihnen falsche Medikamente gegeben und sowas. Das kommt ja alles raus inzwischen, also in anderen Ländern, in Deutschland nicht. Und das Gleiche wird auch passieren in dieser Magdeburg-Geschichte. Sie werden alles tun, um zu verhindern, dass es rauskommt. Und diese ganze Kombination, dieses ganze ungute Gefühl, das ist das, was uns, die wir die Freiheit der 80er, 70er, 80er, 90er Jahre kannten, uns macht das echt zu schaffen.
Ja.
Und die sich da sonnen in dem Licht, dass sie sich einsetzen für andere, ne? Das ist, also Tessa Ganserath ist eine Selbstinszenierung zu ihrem eigenen
Vorteil. Ja, das geht einfach
einzig nicht. Unter deinem Kohle, ja. Unglaubwürdiger Dreck.
Das geht einfach nicht. Und was ich so schlimm finde, ist, wenn es über solche Themen geht und du sagst dann, ich bin anderer Meinung, das haben wir hier zu Weihnachten auch gehabt. Dann sagst du, ich bin da anderer Meinung. Hier wollten sie alle über Israel. Wollten sie alle Israel. Also das geht gar nicht, was der da macht. Ja. Und ich weiß es auch nicht, aber ich habe halt meine Meinung. Und dann sage ich, also ich sehe das anders. Dann rollen vier Leute um mich herum, rollen die mit den Augen.
Weil jetzt stell mal vor, hättest du vor fünf Jahren das gleiche Gespräch, vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren wahrscheinlich sogar, aber nehmen wir 5 Jahre, vor 5 Jahren das gleiche Gespräch. Keiner von denen hätte sich jemals getraut, was gegen Israel zu sagen.
Ja.
Weil dann bist du ja Nazi, wenn du was gegen Israel sagst. Das hat sich jetzt geändert. Heute bist du Nazi, wenn du was für Israel sagst. Ganz ehrlich, das ist für uns normale Menschen nicht mehr zu begreifen. Und unsere Zuschauer, unsere Zuhörer sehen das alle genauso. Und deswegen sage ich immer, es gibt 27 Millionen Menschen drauf, die sind draußen, die sind genauso irritiert wie wir.
Ja, und das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Also, ja.
Und 280 Millionen Amerikaner.
Ja, genau. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch natürlich und dir wünsche ich auch alles Liebe noch und den Zuschauern, Zuhörern und so. Wir hören uns dann wieder zu Silvester. Ja, ne?
Ja, also nach Silvester, ja. Oder zu Silvester.
Na, zu Silvester. Wir können das ja noch entscheiden.
Ja.
Ne?
Und ich meine, es wäre natürlich geil, wenn wir am Dienstag, weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber wenn wir am Dienstag eine Folge aufnehmen würden für den Mittwoch, für den 1. Januar. Tja, das wäre schon abgefahren.
Das können wir machen. Wollen wir das mal zusagen? Ja. Wir nehmen am Dienstag eine auf und die senden wir am Mittwoch. Und die wird dann ein bisschen positiver vielleicht. So negativ ist die auch nicht, weil was mir Hoffnung macht, ihr Lieben, wir sind halt nicht allein. Und wie ich immer sage, wir liegen vielleicht nicht richtig mit dem, worüber wir uns so unterhalten. Das ist, ja, ist aber auch völlig egal, ob richtig oder falsch. Man möchte doch einfach, also ich bin über die Zeit im Momentan sehr unglücklich. Und was mich tatsächlich sehr traurig stimmt, ist, dass ganz viele Leute anscheinend das gar nicht merken, weil die denken, das muss alles so sein. Und ich glaube, dass vieles nicht so sein muss. Nein. Alles Liebe. Bis denn.
Bis denn. Schamalagalom, Ralion, Lang, Ling, Ling, Shangli,
Lom, Yoring, Egio, Nam, Yoring, Egio.